In Josua Kapitel 6 und zwar von Vers 15 bis Ende. Wir haben es hier mit einer bekannten Geschichte zu tun und zwar mit dem Fall Jerichos. Jericho ist ein Bild der Feindesmacht, der Festung des Feindes. Interessant auch die erste gewaltige Schlacht, die geschlagen wurde durch Israel, nachdem sie nun im Land der Verheißung angekommen waren. Und wir hatten in der letzten Stunde jene ersten 6 Umzüge täglich je einmal bereits behandelt. Und jetzt haben wir nun jene letzte, nämlich diesen 7. Tag, an dem gleich 7-mal an einem Tage diese Stadt umzogen werden musste. Und es ist schon bezeichnend, wie wir hier einen Blick hineintun dürfen in die tieferen Bezüge des Wortes Gottes, auch das, was sich im Einzelnen dahinter verbirgt. Wir können aus all diesen Geschichten sehr viel lernen und Gottes Wort sagt, dass uns diese Dinge des Alten Testaments beschrieben sind zur Belehrung. Das heißt also, Gottes Wort möchte uns durch diese Mitteilung belehren. Und zwar redet Gott durch diese Bilder direkt zu uns. Wir hatten auch in der vorigen Stunde noch einmal behandelt, was diese 7 Tage bedeuten aus dem Gesamtbild heraus. Wobei wir sagen, dass geschrieben steht, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind. Und deshalb haben wir nun hier jenen Sieg, den Israel betrifft, am 7. Tag, welches hindeutet auf das Millennium. Da wird der herrliche Sieg sein. Dort wird die Hoffnung Israels herausgestellt. Dort werden sie das empfangen, woran sie geglaubt haben, all die vielen Jahre. Und wir wissen auch aus der Geschichte um die Jünger mit ihrem Herrn Jesus, dass sie allenthalben in ihrem Herzen eine Sehnsucht hatten, dieses Reich aufgestellt zu wissen. Nämlich, als sie ihm die herrlichen Gebäude des Tempels zeigten, da finden wir auch wieder die Begebenheit in der Frage, stellst du in dieser Zeit das Reich her? Als der Jesus auferstanden war, stellst du das Reich her? Sie waren also so stark überzeugt und geprägt vom Alten Testament, dass ihre ganze Hoffnung das kommende Königreich sei, in dem der Messias herrschen sollte. Und hiervon redet nun prophetisch das Wort Gottes. Wir haben also eine prophetische Aussage hinter dieser Mitteilung des 7. Tages, von dem hier geredet wird. Und fernerhin finden wir nun, nachdem nun dieser 7. Tag gekommen war, da machten sie sich früh auf und das Erfahren, das Erleben des Falls von Jericho ist ja eine Glaubensangelegenheit. Wir haben viele Parallelen auch im Alten Testament, wie Gott redete und dann wurde es auch getan. Das ist auch das Geheimnis eines sieghaften Lebens in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dass wir uns darüber im Klaren sind. Gott hat geredet durch sein Wort. Wir erfahren den Herrn Jesus nicht, indem wir sagen, ich möchte so glauben, wie ich will und Gott soll sich offenbaren. So nicht. So wird sich Gott nie offenbaren, sondern wir erfahren den Herrn Jesus in unseren Herzen, im gesamten Umgang mit seinem Wort. Wenn wir glauben, gleich wie die Schrift sagt, und die Schrift sagt es anders, als wir Menschen es oft sagen, oder wie wir dafür halten. Gott hatte also geredet und Josua tat nach dem, was der Herr gesagt hatte. Er hatte so deutlich geredet, dass eigentlich ein Einfältiger nicht hätte irre gehen können. Gleich so deutlich hat Christus zu uns geredet und das Reden unseres Gottes haben wir in seinem Wort. Wer aus der Bibel, aus Gottes Wort nicht klar kommt, hat nicht seinen Geist. Die Bibel sagt, Einfältige werden den Weg nicht irre gehen. Und das ist wunderbar, sonst, wenn dem nicht so wäre, könnten wir vielleicht in der Ewigkeit Vorwürfe anstehen lassen, dass es heißt, naja, ich war nicht mit so einem großen Quantum von menschlichem Geist beseelt, deshalb konnte ich nicht errettet werden. Nein, so nicht. Gott in seiner Gnade sagt sogar, dass er die Weisheit der Weisen zu Schanden machen will. Das heißt also, das, was Gott will, ist ein glaubendes Herz. Und wir sehen, was der Glaube vermag, gerade hier in der Geschichte um Jericho. In der Auseinandersetzung zwischen Israel und den Heiden, in der Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, haben wir hier den Beweis des Sieges, wenn das getan wird, was Gott geredet hat. Und deshalb macht er sich morgens früh, als die Morgenröte anbrach, da ging es schon los. Wir haben eine interessante Mitteilung im Vater des Glaubens, Abraham. Als er durch Gott eine Weisung empfing hinsichtlich seines eigenen Sohnes, da lesen wir, und Abraham machte sich frühmorgens auf. Der hat nicht mehr gewartet. Er hat gar nicht auf eine Gnadenzeit für seinen Sohn gewartet, sondern er tat nach dem, was der Herr geredet hatte. Und das zeichnet uns auch im Siegesleben aus, dass wir das, was der Herr Jesus gesagt hat, einfach tun. Dass wir nicht in erster Linie Menschen fragen, sondern den Herrn. Und als die Morgenröte aufging, sie hatten ja einen gewaltigen Weg, eine große Leistung vor sich. Sie mussten an diesem Tag 7-mal diese Stadt umziehen. Ich weiß nicht, wie groß die Stadt war vom Durchmesser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber sicherlich waren sie eine ganze Zeit unterwegs, bis sie einmal herum waren. Und danach mussten sie 7-mal diesen Weg machen. Und dann war aber die Stadt noch nicht geschlagen, sondern dann waren sie gerade erst 7-mal herumgegangen. Und dann erst sollte die Stadt geschlagen werden. Deshalb ist es uns verwunderlich, dass wir uns, was den Gehorsam des Christus ausmacht, in der Frühe aufmachen sollen. Niemals haben wir Verheißung, wenn wir sagen, naja, ich kann mit meiner Errettung, mit meiner Bekehrung, kann ich ja warten, bis ich 96,5 Jahre alt bin, dann kann ich mir das ja noch überlegen. Solange habe ich ja Zeit. Nein, nein, der Herr hat solchen die Verheißung gegeben, die sich früher aufmachen, den Willen des Herrn zu suchen und zu finden. Den lässt Gott auch gelingen, nicht denen, die etwas auf die lange Bank schieben. Und so umzogen sie 7-mal an selbigen Tage die Stadt. Und wenn wir in Vers 16 lesen, dass sie beim 7. Male, nun als die Priester in die Posaunen stießen, und da redet nun Josua als ein Bild von unserem Herrn Jesus, der ja für uns der Redende ist. Er ist der, der die Weisung gibt, der auch überhaupt verantwortlich für den Sieg ist. Dieser Josua ist maßgebend, indem wir den wahrhaftigen Jeshua erkennen wollen sollen, Jesus. Er redet, er sprach, und zwar zum Volke. Erhebet ein Geschrei. Das war seine Mitteilung. Vorher hatte er ihnen den genauen Ablauf, die Abfolge der Geschehnisse erklärt, gezeigt, mitgeteilt. Und hier ist es nun soweit, nachdem sie 7-mal, das ist eine göttliche Vollkommenheitszahl, gehorsam und 7-fach im Glauben waren, da redet dann Josua und sagt, jetzt erhebe dein großes Geschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Nun, wenn er gesagt hätte, ich, der Josua, der hat sie euch gegeben, dann würde wahrscheinlich Zweifel aufgekommen sein. Er beruft sich auf den lebendigen Gott. Und das ist auch in unserer Nachfolge hinter Jesus so, dass wir uns nicht auf unser Glaubensleben, denn im Glauben waren sie in einer göttlichen Vollzahl von 7 die Stadt umzogen. Nicht, dass wir uns auf unser geschehenes Glaubensleben stützen und sagen, ich habe ja eine gewaltige Vergangenheit, ich bin ja schon so viele Jahre Kind Gottes. Nein, der Herr möchte gerade, dass wir je länger, je mehr in der Treue vor unserem Gott erfunden werden, dass wir erkennen, dass wir verantwortlich sind und verantwortlich stehen vor unserem Gott. Und er fährt in Vers 17 und weiter fort, nicht nur die Stadt, auch alles, was darin ist, soll dem Herrn ein Bann sein. Und dann wird nur eine Ausnahme gemacht, und das ist die Rahab mit ihrem Hause. Diese Rahab ist ein Bild der Heiden, der Rettung der Heiden, und zwar in der Mitte der Israeliten. Deshalb lesen wir das Heil, dass es aus den Juden kommt. Wer das Volk der Juden nicht lieb hat, der liebt Jesus nicht. Einfach deshalb, weil sie sogar, ich möchte so weit gehen, um unserer Errettung willen, auf Zeit beiseite gesetzt werden mussten, infolge einer Anordnung Gottes. Und alles das, was nun darin war, sollte ein Bann sein. Und lediglich mit der Rahab und ihrer Angehörigen in diesem Hause sollte eine Ausnahme gemacht werden. Wenn wir die gesamte Heilsgeschichte ansehen, dann könnten wir eigentlich sagen, Gott hat eine Ausnahme gemacht in all den vielen Jahrtausenden. Er hat eine Ausnahme gemacht mit den Heiden, und zwar mit uns, mit der Gemeinde. Er hat über Jahrtausende Israel durch züchtigende Gerichtshand gelenkt. Und die Israeliten haben nie diese Liebe Gottes erfahren, wie wir sie erfahren dürfen. Gott offenbarte sich von der Seite des Gerichtes, und zwar deshalb, weil Israel ein Bild des Menschen im Fleische ist, ein Bild von Römer 7, und der Mensch im Fleische nur Gericht erntet. So hat Gott sich, als die Zeit erfüllt war, geoffenbart in der Liebe. Diese Liebe war bisher verschlossen, die war noch nicht in dieser göttlichen Weise geoffenbart worden. Und Gott tut einen oder vollzieht eine Öffnung und lässt die Seite der Liebe aus sich herauskommen, allen Menschen zu einem Zeugnis, wer an den Sohn Jesus glaubt, soll jetzt schon ewiges Leben haben, darum geht es. Und so haben wir deshalb diese Heiden, die wir darstellen, in einer besonderen Rettung zu sehen, wie hier Rahab. Und zwar, dass ihr ein besonderes Maß an Rettung zuteil wurde. Auch Israel hatte Rettung vor den Feinden, indem Gott gelingen gab, dass Israel die Feinde schlug. Auch sie hatten Rettung vor ihnen. Aber eine besondere Rettung war an dieser Rahab. Und deshalb ist die Rahab ein Bild der Rettung inmitten eines gerichtsreifen Volkes, nämlich der Heiden. Und wir haben deshalb ein Bild auf uns nach Römer 8. Das verkörpert nun den geistlichen Menschen, der mit der Liebe Gottes in Verbindung steht, und nicht mehr mit dem Gerichts, Zeichen wie in Israel. Und hier wird auch durch Josua gesagt, dass über all die Geräte, über all die Dinge ein Bann sein soll. Und wir kämen nun schon zur Frage, was ist ein Bann? Wir könnten es mit anderen Worten formulieren, dass es etwas Verfluchtes ist. Und wer sich schon mit Fluch umgibt, wer sich schon abgibt mit den Dingen des Fluches, wird sicherlich auch im Fluch gefunden werden. Der Jesus hat uns gesagt, dass wir segnen sollen. Das ist also das Gegenteil von Fluch, vom Banngut. Und diese Heiden, wir waren von Natur solche, die im Fluche, im Banne Gottes gefunden wurden. Und durch die Liebe Gottes der Bann, der Fluch in Segen verwandelt ward. Damit Gott seine Liebe an uns geschehen lassen konnte, hat er seine Gemeinde herausgerettet, wie hier die Rahab. Und nur Rahab soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Hause sind. Da heißt es, alle, die zum Hause gehören, ein Bild vom Hause Gottes, neutestamentlich. Deshalb fehlt niemand, wenn der Herr Jesus kommen wird. Der wird nicht eines seiner Kinder zurücklassen. Nicht eines wird fehlen, wie auch hier ihr ganzes Haus, das dazu bestimmt war, Errettung zu erfahren und zu erfassen. Sie waren alle dabei, die am Leben bleiben sollten, denen Leben verheißen war, denen Leben geschenkt ward. Und zwar deshalb, weil sie die Boden aufgenommen hatte. Und das ist wiederum ein Bild auf Christus. Wer Christus aufnimmt, denn er war der vom Vater Gesandte, er war der Bote Gottes mit dem Evangelium, der uns das Wort des Lebens gebracht hat. Der wird am Leben bleiben, dem gilt das Leben. Und in Vers 18 haben wir dann die speziell ausgedrückte Warnung. Ihr aber, erst redet er in Vers 17 von Rahab und die zum ganzen Hause gehören, als solches, das mit dem Banne versehen war. Und deshalb jetzt in Vers 18, ihr aber. Es ist interessant, wie wir das auch im Neuen Testament finden, wenn von solchen geredet wird, die noch unter dem Fluche sind, dann heißt es auch, ihr aber. Das stellt das ganze Vorgenannte ins Gegenteil. Ihr aber hütet euch vor dem Verbannten, vor dem Verfluchten, vor dem Banngut, damit ihr nicht verbannet werdet. Und hier sehen wir die Liebe Gottes, der für uns die Verbannung auf sich nahm, aus Liebe zu uns, denn das Wort Gottes bestätigt, dass er aus Liebe zu uns ans Fluchholz ging. Er nahm unseren Fluch auf sich, damit wir die Verfluchten in die Freiheit kommen durften und dadurch in die völligen Segnungen Gottes gelangen sollten. Und er warnt sie, damit ihr nicht verbannet, denn hier war noch keine Errettung durch den Heiligen Geist mittels der Versiegelung. Hier haben wir noch den Boden des Alten Testaments. Und dass ihr nicht vom Verbannten nehmet und das Lager Israels zum Banne machet und es in Trübsal bringet. Es klingt gerade so an, als ob Josua eine Ahnung von der Gefährlichkeit des Banngutes gehabt hätte. Ob er gewusst hätte, was da kommen könnte. Deshalb die nachhaltige Wirkung seiner Auslegung, seiner Warnung. Damit ihr nicht zum Banne werdet, will er sagen. Damit nicht Trübsal über Israel komme. Und wir sehen auch, wie gerade die Wirkung der Sünde ist. Wenn einer unter Israel etwas genommen hätte, sage ich jetzt, da würde sicherlich ganz Israel unter die Zucht und Gerichtshand Gottes gekommen sein. Das ist das Geheimnis der Sünde. Wie wir es schon manchmal gesagt haben, wenn ich weiß nicht, ob 100 Personen, wenn wir den Vorhang aufmachen, sicherlich da drauf gehen. Wenn ich hier 100 Gesunde draufstelle und bringe einen Kranken dazwischen und lasse die zusammen da oben auf der Bühne leben, deshalb wird der eine Kranke wegen der 100 Gesunden nicht gesund. Aber wenn ich umgekehrt die Situation aufstelle, der eine Kranke, der kann die 100 Gesunden krank machen. Das ist die Wirkung der Sünde. Und wir sehen, wie durch einen das ganze Lager Israels verunreinigt werden kann. In der Wirksamkeit der Sünde. Nicht, dass wir unseren Glauben auf die Sünde beruhen lassen. Wir glauben an Jesus. Der da unsere Krankheiten trug, nämlich die Sündenkrankheit, in erster Linie, das ist ja die übelste. Sie wird ja im Bilde des Alten Testaments mit dem Aussatz verglichen, bei dem es doch wohl keine Rettung gibt, der nicht gerade die Gnade Gottes erfährt. Und dann geht es weiter, und alles Silber und Gold samt den ehernen und eisernen Geräten soll dem Herrn heilig sein, in den Schatz des Herrn soll es kommen. Er sagt ganz klar, wem es gehört. Das Gold und das Silber, die wertbeständigen Dinge, gehören dem Herrn. Wenn wir neutestamentlich dieses Wort auslegen, dann könnten wir sagen, die Ehre gehört dem Herrn. Und deshalb sind auch Zeugnisse in der Gemeinde Jesu schon verschwunden, weil sie Ehre für sich genommen haben, welches Banngut ist, es gehört dem Herrn, dass wir ihm alle Ehre geben, nicht allein unseres Errettetseins, sondern auch des Hindurchtragens täglich. Große Mühe machen wir unserem Gott, dass wir endlich in unseren Herzen aufwachen, um ihm Lob und Dank zu bringen, dass wir es nicht für uns nehmen und uns selbst streicheln, dass wir etwas wehren. Und das Volk erhob nun daraufhin ein Geschrei. Er muss ja toll gewesen sein. Und sie stießen in die Posaunen, und es geschah, als nun dieses ganze Volk den Schall der Posaunen hörte und das Volk ein großes Geschrei erhob, wie wir es hier lesen, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein. Und das Volk tat dann, wie Josua vorher ihm geboten hat. Die Festung des Feindes zerfällt, denn Christus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, lesen wir im Neuen Testament. Frage des Glaubens, siegloses Christenleben ist Zweifelsleben in der Gemeinschaft mit Jesus. Und darum geht es, dass wir nicht in fleischlicher Absicht kämpfen, weil wir heute nicht mehr zum Alten Testament gehören, sondern geistlich. Das soll der von Gott uns verordnete Kampf sein. Diese gewaltigen Mauern, als sie noch in der Zeit des Mose in dieser Nacht weinten und wehklagten, die fielen, da hatten sie noch nicht einmal das Schwert gezogen. Der Feind fiel, und Gott hatte mit diesem Beispiel ganz deutlich gezeigt, dass die Mauern nicht wegen ihrer Intelligenz, nicht wegen ihrer großen Kriegskünste, denn das, was sie da getan hatten, das stand außerhalb aller Kriegserfahrungen. da hätten sie müssen schon diese Sturmtürme ranfahren, um die Mauer abzubrechen. Und das wäre schon was gewesen. Aber von all dem hat sich Gott gar nicht bedienen lassen. Er wollte offenbaren seinen Sieg über die Feinde, ohne unser menschliches Hinzutun. Was er den Israeliten übrig gelassen hat, das war eigentlich nur noch das Letzte, nämlich den Mitteilhaben an dem Sieg, wie es auch der Herr Jesus für uns getan hat. Er hat diesen herrlichen Sieg am Kreuz errungen. Er hat's getan, unser wunderbarer Herr, deshalb haben wir ihn so lieb, weil er es für uns getan hat. Er ist unserer Sünden wegen in den Tod gegangen, damit wir glauben sollen und ewiges Leben jetzt schon haben sollen und die Freude in Jesus in unsere Herzen einzieht. Ich hatte heute ein Gespräch mit Hamburg. Wir waren durch die Gnade Gottes in Hamburg. Ich muss das einfach mitteilen, dass andere auch Freude daran haben. Und es sind eine Reihe von Menschen zu Jesus gekommen. Und heute wurde mir gerade gesagt, die eine, das war so 19 oder 20-Jährige, die ist so zum Herrn gekommen, wie ich es eigentlich bisher noch nie gekannt habe. Ein ungeheuerlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis brach auf bei etwa einer Viertelstunde, weil sie nicht bereit war, ihr Leben Jesus zu übergeben, und der Vater war unheimlich am Ziehen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Also Gott hatte sich hier einen Vorsatz genommen. Das habe ich gesehen. Da hätte der Teufel sonst was machen können. Die hat eine Viertelstunde auf dem Stuhl gesessen. Da hat's die rumgerissen nach allen Seiten. Der hat's das Gesicht verzogen, nur weil sie nicht bereit war, ihr Leben Jesus zu übergeben. Und dann brach's zusammen. Und sie sagt, wir wollen beten. So schnell war die noch nie, derer wurde es dann Angst. Die kam zum gesamten Bewusstsein, dass sie zum Spielball zwischen den unsichtbaren Mächten Licht und Finsternis geraten war. Und er sagt sie, wir wollen beten. Die lag, so schnell war ich gar nicht unten, war die schon auf den Knien und fing an zu beten. Und dann hatte aber der Feind schon ausgespielt, war schon aus. Der hat noch ein bisschen da rumgezuckelt, aber da war er schon gebrochen. Und die erlebte einen Eingang in die Herrlichkeit des Herrn durch Rettung, das heute in einem Gespräch mir gesagt wurde, die lebt immer noch in einer Freude in Jesus, wie sie es dort oben nicht kennen. In dieser Freude geht die einher und bezeugt Jesus. Und das ist die Absicht des Geistes Gottes, dass wir von Christus so erfüllt sind, so voll sind von Jesus, dass andere Menschen an uns Christus erkennen. Das ist die Absicht des Herrn. Die Nationen sollten erkennen, dass hinter Israel der lebendige und alleinige Gott stand. Das war die Absicht. Gott hätte das auch anders besetzen lassen können. Gott konnte ihnen, nun ja, vielleicht, da hätte sie durch eine Machenschaft aus der Stadt rausgetrieben und Israel hätte von der anderen Seite reinkommen lassen, hätten sie es auch besetzt. Das wäre aber kein solcher gewaltiger Sieg gewesen. Gott wollte seine Herrlichkeit offenbaren und er will sie an jedem von uns, seine Herrlichkeit, offenbaren nach seinem Willen. Nun, hier wird nun gesagt, und Vers 21, und sie verbannten alles, was in der Stadt war, vom Manne bis zum Weibe, vom Knaben bis zum Kreise, bis zu den Rindern und Schafen und Eseln mit der Schärfe des Schwertes. Und deshalb kommen wir dann in Vers 22. Und Josua sprach zu den beiden Männern. Das waren die zwei, die kennen wir ja schon aus der Bibelstunde. Das waren die zwei Kundschafter, denen das Herz mal irgendwie geklopft hat. Die waren schon mal oben auf dem Dach versteckt gewesen, unter den Hanfstängeln, lesen wir. Da haben die schon mal Stunden gelegen, ohne sich zu rühren. Diese zwei werden wieder gebraucht. Das heißt, wenn wir den Auftrag unseres Gottes entsprechen, dann wird er uns auch an der Freude teilhaben lassen. Für diese zwei Für keinen Israeliten war der Auftrag so freudig wie gerade für die zwei, dass der Josua sagt, so ihr zwei, ihr macht euch jetzt auf und ihr geht jetzt rein und holt die raus. Sie fanden ihr Wort bestätigt. Sie hatten es der Rahab gesagt, dass sie am Leben bleiben sollten. Die ganze Stadt hingestreckt, vom Mensch bis zum Vieh. Und die zwei gehen hinein in dieses Haus. Sie brauchen nicht lange zu schauen, sie kannten es. Am Fenster hing die Karmesinschnur, das Zeugnis der Errettung. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Sie kannten es genau. Und sie holen nun Rahab und alle, die zum Hause gehören, heraus. Warum? Weil jenes Feuer des Gerichts noch auf Jericho wartet. Auf das Banngut, auf alles, was sich durch Jesus nicht hat retten lassen, wartet das Feuer des Gerichts. Wie froh bin ich, dass ich errettet und erlöst bin durch Jesus. Dass ich das nicht vermute, sondern weiß, durch die Gemeinschaft mit meinem Gott. Er sagt, geht in das Haus der Hure und führe das Weib und alle ihre Angehörigen von dannen heraus. Wie ihr es ihr geschworen habt. Josua wäre schuldig geworden, wenn er eine andere Weisung gegeben hätte. Vorher hat er noch zu Israel gesagt, nur dieses eine Haus mit der Karmesinschnur, da sollen sie nichts machen. Ansonsten alles. Die Jünglinge gehen, Vers 23. Das waren damals die Kundschafter. Jetzt kommen sie als Siegesboten, als Freudenboten hinein und führen Rahab, ihren Vater, die Mutter, ihre Brüder und alle ihre Verwandten oder Angehörigen hinaus. Alle ihre Geschlechter führten sie hinaus. Und sie ließen sie außerhalb des Lagers Israels. Und dann verbrennen sie die Stadt. So ließ nun Josua, Rahab und das Haus und die Angehörigen am Leben. Weshalb sie dann auch in Israel, in der Mitte Israels wohnten, bis auf den Tag, als Josua dieses Buch schrieb. Es ist wunderbar, wie wir die einzelnen Dinge hier besehen dürfen. Wie herrlich Gott seine Führungen schenkt. Es war kein Zufall, dass Rahab übrig bleiben durfte. Das war Führung Gottes. Wenn wir zur Wiedergeburt gelangen in Jesus, ist das kein Zufall, sondern Führung Gottes. Die Absicht Gottes ist es, sich in jedem einzelnen Herzen eines Menschen zu verherrlichen durch göttliche Führung. Gott hat so viele Führungen, so viele Menschen gibt es gar nicht, wie viel er Führungen zur Verfügung hat. Und ich darf noch kurz abschließen, dass Josua dann, Vers 26, schwur in selbiger Zeit und sprach, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Und dann gibt er sogar eine definitive Weisung und sagt, mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Und wir lesen das in 1. Könige 16, Vers 34. In 1. Könige 16 wird uns davon berichtet. Da heißt es, 1. Könige 16, Vers 34, in seinen Tagen baute Hiel der Bethelitter Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf, nach dem Worte des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Hiel war ein Hebräer, ein Petheliter. Und es ist bedenklich, dass der Feind, der Böse, sogar Israel benutzt, um die Festung gegen Jerusalem aufbauen zu lassen. Aber Gott kann durch sein geredetes Wort die Dinge nicht mehr zurücknehmen. Sein Erstgeborener starb. Und mit seinem Jüngsten setzte Hiel dann die Tore ein. Fluch war auf ihm. Er hatte kein Gelingen. So wird's jedem gehen, der nicht nach dem Worte des Herrn tut. So wird's jedem gehen, der nicht durch das Blut des Christus geheiligt und gereinigt ist. Es wird keine Vergebung, kein Segen, kein Friede Gottes für solche sein. Deshalb sind wir dankbar, dass wir auch in dieser Aussage ganz kurz zusammengefasst hier doch so manches der Belehrung haben, dass der Herr zu uns redet.